ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal Liebe.
Любовь.
Sag mal Karotte.
Морковка?
Ja, und ganz kurz, noch kürzer das Wort.
Морковь.
Любовь? Морковь. Fertig.
Любовь, морковь, wow.
Hast du es noch nie gehört?
Nee, nicht nacheinander so. Und was, also, was soll das aussagen?
Gut.
Die Liebe ist wie eine Karotte.
Nein.
Sie ist knackig und voller...
Oh Gott, du denkst viel zu weit. Nein, das ist einfach nur ein Reim. Любовь, морковь.
Gesund. Ach so, na gut. Auch okay.
Also sagen so, ich kenne das oder sagen mal so meistens ältere Leute, wenn sie so junge Pärchen auf der Straße sehen. Wort, Любовь, морковь. Mir ist nichts Kreatives eingefallen, tut mir leid. Auch mit Любовь, морковь habe ich zumindest schon oft gehört. Einfach so als...
Ich noch nie.
Haha. Ja.
Okay, aber schön, dass ihr immer noch da seid, Leute. Oder dass ihr jetzt wieder da seid bei einer neuen Folge Nette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding. Ja, Vika, ich glaube, das hat das Thema doch eigentlich schon ganz gut eingeleitet, oder? Liebe, Karotte.
Ja, voll.
Wir sprechen heute über Gemüse.
Ja, genau. Wir sprechen über Gemüse, über Karotten, über... Genau. Nein, ich hätte dir eigentlich zu dieser Folge, hätte ich dir was anderes, sag mal auf Russisch, gegeben. Aber das hatten wir schon.
Was denn? Was
denn? Das war die Besäge wird.
Ah, bis zur Hochzeit verheilt die Narbe quasi. Das Sprichwort.
Richtig, richtig. Ja. Das hatte auch richtig gut gepasst, aber das hatten wir schon. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ne, es geht darum, wenn man sich verletzt. Oder irgendwie eine kleine Wunde hat oder hinfällt oder sowas, dann sagen so Eltern oder Großeltern meistens, bis zur Hochzeit heilt es. Also so einem 10-jährigen Kind.
Ja, genau, das habe ich wirklich auch im Kindesalter gehört und dann habe ich so das erste Mal über Hochzeit so nachgedacht, als kleines Mädchen. Habe mir gedacht, okay, dann habe ich halt anscheinend keine Narbe mehr oder keine Verletzung mehr, wenn ich dann erwachsen bin. I don't know.
Das war ja, ganz vor allem so, eigentlich. Bis zur Hochzeit erst? So lange heilt dann diese kleine Mini...
Aber eigentlich krass, dass man so früh, diesen Fokus schon, ne, irgendwie mitgibt. So dieses, du denkst jetzt schon vielleicht über diese Hochzeit nach. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich fand das ein bisschen, jetzt rückblickend, ein bisschen merkwürdig.
Ja, voll. Man versucht so ein bisschen, ganz unbewusst, glaube ich. Es ist ja unbewusst. Es ist in den Köpfen drin. Man versucht unbewusst direkt Druck auszuüben. Hochzeit ist das eine, worauf du jetzt in deinem Leben hinausläufst, so ein bisschen. Pass auf dich auf, so.
Maybe,
vielleicht. Naja, also, Beziehungen, Liebe, International Love, das ist, glaube ich, so das, worüber wir heute reden werden.
Ja.
Und eigentlich hat uns auf diese Idee eine Hörerin gebracht. Sie heißt Ari, hat eigentlich iranische Wurzeln und ja, das ist irgendwie mega schön zu hören. Sie fühlt sich bei sehr vielen Themen von uns angesprochen, obwohl sie eine nicht russischsprachige Person ist. Und genau, und sie hat geschrieben...
Ein interkultureller Podcast, deswegen wahrscheinlich.
Ja, oh, das klingt so richtig nach so einem Deutschlandfunk-Podcast. Wir sind ein interkultureller Podcast.
Sehr, sehr gebildet klingt das auf jeden Fall.
Fühlt sich direkt so ganz ernst, ganz seriös sind wir, Valeria. Okay, also sie schreibt über ihre Beziehung, denn sie mit ihren iranischen Wurzeln hat einen deutschen Freund. Und sie schreibt, am Anfang waren ihre Eltern gar nicht begeistert von ihrem deutschen Freund. Die Eltern hatten Angst, dass die Ari dann den Anschluss an ihre Sprache, an die Kultur, an Religion noch mehr verliert, als es eh schon passiert ist durch das Aufwachsen hier in Deutschland. Und sie sagt, ihre Eltern hatten auch Angst, dass ihre potenziellen Kinder, die sie ja noch nicht hat, mit einem deutschen Freund oder Mann auch keinen Zugang finden werden zu der Kultur. Und Ari schreibt weiter, Auch im Teenageralter war es schon eher so, dass ihr vermittelt wurde, dass sie sich einen Partner, der auch aus dem Iran ist, suchen soll. Und sie kennt das auch nicht nur von ihr und ihrer iranischen Familie, sondern auch von anderen Freundinnen und Freunden, die eine Migrationsgeschichte haben. Dass entweder die Eltern oder das direkte Umfeld davon ausgeht, dass man in seiner Kultur innerhalb seiner Nation datet. Und mittlerweile haben das ihre Eltern aber akzeptiert, dass sie einen deutschen Freund hat und mögen ihn auch sehr, sehr gerne. Sie schreibt manchmal mehr als mich. Auch geil.
Süß.
Und dann fragt sie sich so, wie ist es bei uns? Haben wir auch solche Erfahrungen gemacht? Gehen unsere Eltern vielleicht lockerer damit um, von wo unsere PartnerInnen herkommen oder die Kinder herkommen, die es noch gar nicht gibt. Auf jeden Fall eine große Frage rund um Beziehungen und ob unsere Familie da so klarkommt, wenn wir nicht einen Russen mit nach Hause bringen. Mhm. So. Mhm. Genau.
Super spannendes Thema.
Ja, oder? Und da haben wir ganz kurz auch eine Kollegin von uns aus dem Podcast-Team gefragt, wie es bei ihr ist. Sie hat ja auch eine Migrationsgeschichte, auch nicht russischsprachig. Und sie hat auch uns gesagt, dass ihr Papa irgendwann mal eine Woche lang nicht mit ihr gesprochen hat, als sie ihren deutschen Freund nach Hause gebracht hat. Das fand ich auch so krass.
Ja.
Oder?
Naja. Und dann hat sie aber gesagt, aber jetzt ist er sein Prinz oder so. Das fand ich auch sehr süß, diese Ausdrucksweise.
Ja,
also man merkt auf jeden Fall ein bisschen Reibungspotenzial potenziell vorhanden, wenn man quasi seinen Partner, seine Partnerin der Familie vorstellt. Also ich glaube, wir gehen jetzt mal in dieser Situation mit uns beiden mal von einer heterosexuellen Beziehung aus. Das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Was queere Beziehungen angeht, ist ja vielleicht auch nochmal eine komplett andere Geschichte. Haben wir ja hier und da auch schon mal angerissen in Folgen oder beziehungsweise ja auch sogar eine ganze Folge mal dazu gemacht. Aber ja, was das angeht, bin ich sehr gespannt, über was wir jetzt gleich so sprechen werden, weil ich glaube, dass es auch wahnsinnig individuell ist. Also eine sehr persönliche Erfahrung, die man da macht. Und vielleicht kann man auch vorher auch nochmal sagen, ich glaube, alle, die zuhören, die wissen das bestimmt auch, dass gerade wenn es irgendwie um Kultur, Herkunft, Religion, Äußeres oder so geht, dass wir das natürlich nie vorher über eine Person anhand von dem irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen können. Aber trotzdem bekommen wir es ganz oft ja über Familie, Bekannte oder so mit, dass das passiert, ne? Weil man da eben, wie Ari gesagt hat, über diese großen Fragen des Lebens direkt philosophiert, so dieses, welches Rollenverständnis hat man denn vielleicht so? Also sagen wir mal, eine Beziehung, ne, Mann, Frau. Wer ist da für was zuständig im Alltag oder im Haushalt? Wer macht das?
Du gehst jetzt schon voll weit, Valeria.
Ja, ich finde das so voll philosophisch.
Du sagst schon ungefähr so alles vorab, was wir eigentlich in der Folge besprechen wollen. Aber das verstehe ich auch. Man will es ja auch irgendwie. Es ist ja auch so viel und so komplex und so unterschiedlich. Und jeder geht ganz unterschiedlich damit um. Aber sollen wir mal, also wir erzählen einfach nur von unseren persönlichen Erfahrungen hier, wie wir das erlebt haben. Wenn ihr etwas anderes erlebt habt, schreibt uns an jettemädchen@dasding.de. Wir freuen uns über ganz andere Perspektiven. Und ich würde sagen, bevor wir alles hier verraten, schon am Anfang, worüber wir reden wollen, würde ich mit der Frage der Woche starten an dich, weil das interessiert mich sehr, wirklich.
Ja.
Also wie wichtig, Valeria, war es deiner Familie, dass du einen russischen Freund hast?
Einen russischen Freund, das ist super spannend. Ich habe mich dann so versucht zurückzuerinnern, was ich jemals vielleicht dazu gehört haben könnte, auch so, als ich meinen Freund oder so vorgestellt habe und wie da so die Reaktionen waren und so. Und irgendwie konnte ich mich an nicht so wirklich irgendwas erinnern. Also habe ich meine Mutter einfach mal gefragt. Voll krass. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert, spontan. Und ich dachte so ganz ehrlich, bevor ich da irgendwas reininterpretiere, kann ich sie doch einfach mal fragen. Und das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe noch nie einfach gesagt, hey, Mama, wie wäre es eigentlich gewesen? War dir das irgendwie wichtig? Oder was wäre passiert, wenn ich mit einem russischen Freund oder russischsprachigen Freund oder was auch immer, irgendeinen anderen Freund nach Hause gekommen wäre? Wie hättest du reagiert? Und sie hat mir eine sehr klare Antwort gegeben. Sie hat gesagt,
jetzt bin ich gespannt.
Zitat, Es ist und war mir schon immer komplett scheißegal, woher eure Partner kommen oder eure Partnerinnen kommen. Das Wichtigste ist, dass diese Person meine Kinder liebt. Alles andere ist mir egal.
Oh.
Punkt. Das war's. Sie hat gemeint, okay. Es war schon immer ihr komplett egal. Und tatsächlich, wenn ich mich so daran erinnert habe, habe ich jetzt nicht wirklich irgendeine Reaktion oder eine Frage oder halt irgendwie, ja, Vorbehalte oder so wahrgenommen. Und ich war dann so, oh mein Gott, das war voll schön gesagt und so. Und sie dann so voll stolz, ja, ich war schon immer international. So voll sweet irgendwie. Und ja, und irgendwie, vielleicht muss man auch dazu sagen, ist jetzt vielleicht so eine etwas persönlichere Fakt über mich. Ich glaube, Dinge wären vielleicht ganz anders, wenn das bei mir anders gelaufen wäre. Aber ich habe eine alleinerziehende Mutter, den größten Teil meiner Kindheit gehabt, die ja auch alleine hierher ausgewandert ist und so. Und als ich dann so überlegt habe, männliche irgendwie Bezugspersonen in meinem Umfeld, habe ich eigentlich gar nicht. Also keine Onkels, keine Opas, keine sonstigen männlichen Menschen in meinem Leben so. Und ich wette, wenn ich die gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich mit mehr Regeln, das ist jetzt meine Vermutung, eine komplette Vermutung von dem, was ich jetzt über andere Menschen, über andere russischsprachige Familien mitbekommen habe, wäre ich, glaube ich, anders aufgewachsen, mit anderen Werten, anderen Regeln, anderen Traditionen, vielleicht anderen Vorschriften oder vielleicht auch anderen Vorbehalten. In dem Fall war es halt gar nicht so. Und ich habe wirklich auch immer nur so dieses, nicht mal so den Fokus auf einer Partnerschaft gehabt. Also ich habe nie eine Frage gehabt, so, wann, wer ist es denn oder wann ist es denn soweit oder keine Ahnung was. Und ja, als es dann mal soweit war, weiß ich noch, als ich dann so den Nachnamen erzählt habe, und der Nachname war dann weder deutsch noch russisch noch irgendwas, sondern ne, eher so, ich sag mal, japanisch, asiatisch klingend so. Und es war dann direkt so, oh, das ist aber schön, das könnte doch viel besser zu dir passen als Nachname. Also es war eher so voll positiv und so ein bisschen für mich zwischen den Zeilen ist ein bisschen mitgeschwungen, du könntest doch deinen Nachnamen jetzt voll gut loswerden damit. Also es war eher so, eigentlich wäre das doch der schönere, die schönere Alternative. Also ich habe es eher als was Positives wahrgenommen, mich davon zu lösen. Aber ich wette, dass es halt auch einfach etwas damit zu tun hat, dass sie eben alleinerziehend ist. Und der Nachname kommt ja vom Vater, ne? Also das ist dann schon so ein bisschen dieses, das schwingt dann halt vielleicht auch immer mit und ah ja, okay, so könnte man ja vielleicht das einfach mal so hinter sich lassen in dem Sinne.
Ja, und du ja, hast ja auch Geschwister, die tragen ja auch diese Nachnamen.
Genau,
und, oder?
Genau.
Ja.
Ja, genau.
Und
wir tragen alle
diesen
Nachnamen.
Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man alleine so als ne, einfach Tochter diesen Namen trägt und dann wünscht sich vielleicht die Familie mal, dass man den Namen dann auch behält, dass das so ein bisschen weitergetragen wird in die nächste Generation.
Ja, dieser Wunsch. Genau, diesen Wunsch hatten wir bei uns oder haben wir so, glaube ich, gar nicht. Einfach weil natürlich der Mensch, der für diesen Nachnamen also verantwortlich war, nicht mehr da ist. So. Dementsprechend ist das wahrscheinlich auch einfach eine sehr spezielle Situation. Also ich wette, es wäre anders gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber
oder,
wie ist es denn? Ja.
Ja, aber Thema Nachnamen. Man könnte ja auch zwei Namen verschmelzen lassen. Also dein
ja, jetzt,
Nachnamen
ne?
mit dem von deinen, ja, also noch nicht, aber
ja.
Es gibt ja dieses Verfahren, das nennt man Meshing. Das heißt, also jetzt bei, also wenn du sagen wir mal, du würdest einen Herr Müller heiraten, ne? Dann könnte man eure beiden Namen vermischen und dann könnte man sagen, okay, dann heißt du nicht Petrova, sondern Petrüller.
Petrüller.
Weiß ich nicht.
Müllover.
Das klingt irgendwie.
Müllover, oh Gott, ey. Das, also stimmt, das habe ich auch mitbekommen, dass es diese Reform des Namensrechts geben wird oder geben soll, auf jeden Fall. Und ich finde es ein bisschen wild und ich steige da ehrlich gesagt noch nicht so zu 100% durch, was da dann alles möglich ist. Also es soll ja auch, glaube ich, ein gemeinsamer Doppelname möglich sein, ne? Also dass man quasi beide Nachnamen, glaube ich, behält. Und das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären. Mhm. Ich lese mal vor. Neu sind auch geschlechtsangepasste Ehenamen, wenn ein Partner einer Minderheit angehört, bei der das traditionell üblich ist. Das gilt beispielsweise im Falle der sorbischen Volksgruppe für die Anfügung der Endung Ova bei Frauen. Heißt es in meinem Fall auch, theoretisch?
Also genau, ich verstehe das so. Also ausländische Namenstraditionen, wie zum Beispiel Mann heißt Petrov, Frau heißt Petrova, also mit OVA, genau. Die sollen mehr ja. Raum bekommen, diese Namenstraditionen. Also wenn man slawische Nachnamen hat, sagen wir mal, ein Petrov heiratet eine Frau, die nimmt dann seinen Nachnamen an, dann darf die Frau Petrova in Deutschland heißen, aber aktuell geht das in Deutschland
ja, genau,
nicht.
Genau, eigentlich nicht. Ja, genau. Das ist nämlich auch voll krass. Und ich habe mir dann auch die ganze Zeit gedacht, theoretisch, also es geht ja auch andersrum, ne? Also, dass der Mann, sage ich jetzt mal, meinen Nachnamen annimmt, aber der würde dann Petrova heißen, was voll komisch ist, weil das natürlich ein weiblicher Nachname ist. Im Russischen könnte er dann Petrov heißen, das ist ja ganz strange. Also das heißt, strange ja. ist eigentlich cool, dass es da jetzt, finde ich persönlich, dass man da vielleicht lockerer werden möchte und dass man jetzt auch auf solche Nachnamen, Endungen und Traditionen und so achtet, finde ich eigentlich voll spannend. Aber ja, ich bin gespannt. Eigentlich ist das ja auch dann vielleicht ganz gut für die Leute, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben, wenn man eben in einer anderen, also in einer Beziehung ist, wo der Partner, die Partnerin eine andere Kultur oder keine Ahnung, Nation hat oder so, dass man da dann den Nachnamen verliert oder so, aber auch nichts Gemeinsames irgendwie haben kann. Also dann ist es ja vielleicht sogar ganz spannend, da irgendwie sich zusammen was Neues zu überlegen.
Aber, also bevor ihr denkt, es kommt jetzt, dieses Mashing soll erstmal nicht kommen. Das ist jetzt Schade. Der aktuelle Stand. Es kommt zwar eine Namensreform, aber die hat dann nichts damit zu tun. Das wurde irgendwie doch nicht für gut geheißen, wie sagt man das, für gut gehießen? Das hat man doch nicht befürwortet, das wollte ich sagen.
Das wolltest du sagen,
und ja, und deswegen, es gibt, also sowas zum Beispiel gibt es in Großbritannien schon, das finde ich voll witzig, weil irgendwie habe ich was gelesen, wenn eine Person zum Beispiel James mit Nachnamen heißt und die andere Jackson, dann kann man das verschmelzen lassen und dann heißt du Jameson?
Jameson. Du hast jetzt zwei Jameson sehr komische, vielleicht. Also du hast jetzt zwei Nachnamen ausgesucht, sehr die man ähnliche, nicht so gut verwenden kann, glaube ich. Aber man würde einen Weg finden wahrscheinlich, das
genau.
stimmt.
Das geht in Großbritannien schon lange. Das finde ich irgendwie cool.
Finde ich auch voll spannend. Da bin ich halt keine Müllerova erstmal in nächster Zeit. Das
Petrulla.
Ist auch okay.
Bin ich besser.
Petrulla. genau, aber ich, also apropos so, ne, so dieses bisschen Erstrebenswerte, einen anderen Nachnamen oder so zu haben, was ich so dieses Gefühl gehabt habe. Ich erinnere mich auch an eine russische Freundin während der Uni-Zeit und die hatte dann, also die ist auch relativ spät nach Deutschland eingewandert und sie hat dann quasi einen deutschen Freund gehabt und ich weiß noch, sie hat damals darüber YouTube-Videos gemacht, so nach dem Motto, ne, deutsche Männer ticken anders und wie hat das überhaupt geklappt bei den beiden? Und da war wahnsinnig viel Interesse, positives Feedback und so in den Kommentaren, auch von halt russischsprachigen Menschen zu lesen. Und das fand ich halt irgendwie ganz, ganz witzig zu sehen. Also ich habe das eher so bisher, meine Erfahrung war nicht, also ich habe es eher positiv wahrgenommen, weißt du, also dass man eher so offen gegenüber anderen Nationen war oder, ne, also anderen Partnerinnen und Partnern. Aber ich bin gespannt, ob das bei dir auch so war.
Also ich habe da wirklich zwei unterschiedliche Perspektiven gehört, erlebt. Mhm. Auf der einen Seite, meine Eltern, die haben das nie erwartet und nie darüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall einen russischen Freund haben muss. Ich glaube, das war eher so dieses, wir sind nach Deutschland gekommen, raus aus Russland. Warum sollte jetzt unsere Tochter in einem deutschen Umfeld beziehungsweise in Deutschland einen Russen treffen? Ne, also, Das war eher so, glaube ich, ihre Denke. Und die Nationalität meines Partners hat da jetzt erstmal keine Rolle gespielt. Und wir kennen ja alle diesen Spruch. Also das Wichtigste war, sie haben immer gesagt, «Самое главное хороший человек».
Kennst du das? Genau, das hat meine Mutter mir heute auch so gesagt.
Echt?
Am allerwichtigsten guter Mensch.
Oh mein Gott, jeder andauernd, wenn man in so einem russischsprachigen Umfeld ist, sagt jeder, fragt irgendeiner nach deinem Partner, nach der Partnerin, wie ist sie so? Samer glavna хороший человек. Und du denkst, ich hab dir noch nicht mal ein Wort über die Person erzählt und du sagst, du bringst direkt diesen Spruch. Warum?
Hä, aber ist doch voll schön. Ist doch eigentlich voll schön, weil das bedeutet ja eigentlich, egal was die Person ist oder was sie ausmacht, so verstehe ich das zumindest, Hauptsache das Wesen ist gut. So.
Ja, das ist, ja, voll, voll. Ja, irgendwie, das ist so, das sagt irgendwie jeder wirklich, die Samagam nach Rostschlawik.
Ja.
Ah, naja. Ja,
okay,
generell.
Das war die eine Sache, die du mitbekommen hast.
Genau, und mit der hatte ich ja am meisten natürlich Kontakt und war dieser Seite am nächsten, deswegen wurde ich auch so geprägt. Aber ich kenne halt auch diese andere Perspektive von meinen Verwandten in Russland, also die da leben, jetzt immer noch aktuell. Ich habe ja schon oft erzählt, da war ich früher oft immer wieder in den Sommerferien da und habe auch echt viele Sprüche abbekommen. Zum Beispiel, oh, ne Ruski? Ich so, nicht. Dann direkt
er ist
so,
kein Russe? Nein.
Oh. Oh. Also er ist kein Russe, ist ja kein Russe? Ich so, nein. Oh. Mhm. Oh, okay. Kein Kommentar so nach dem Motto. Keine Ahnung.
Okay,
ich wusste
krass.
Nicht, was ich mit diesem Spruch oder mit dieser Reaktion anfangen soll. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mal irgendwann von einem Verwandten sowas gesagt bekommen habe wie, das muss ein Russe sein, weil das die besten Männer sind. Ich krieg's jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber ich habe irgendwie so eine schwammige Erinnerung an solche Gespräche. Ganz komisch. Bei mir war das immer so, es geht hier rein und da raus. Also mir war es nie wichtig, sowas zu hören. Mhm. Und ich konnte es zum Glück immer differenzieren und hatte schon immer meinen eigenen Kopf und wusste, wenn ich sowas höre, dann ist es die Mentalität da gerade aktuell und so sind die Menschen da geprägt. Und ich denke aber ganz anders. Was mich aber richtig mal schockiert hat, war, welche Anforderungen teilweise in Russland an eine Frau gestellt werden in einer Beziehung, beziehungsweise was man von einer Freundin erwartet,
voll,
wie sie mit ihrem Freund umgeht.
Ja, ich habe da genau dazu vor kurzem eine Doku gesehen, die ich an dieser Stelle jeder Person irgendwie empfehlen könnte oder beziehungsweise wir können sie ja auch in die Shownotes packen. Die heißt Liebe und Sex in Russland, Tradition, Gewalt und Widerstand. ZDF Info ist das. Eine Doku, die war vor dem Angriffskrieg noch, also 20.05.21 oder so kam sie raus. Habe ich vorhin mal nochmal nachgeschaut. Kennst du die zufällig? Hast du die gesehen?
Ich glaube nicht, nein.
Das ist super spannend. Also da geht es so ein bisschen darum, welche Verständnisse, genau was du gesagt hast, von so einer Beziehung es gibt, in Russland speziell. Mhm. Und die, sie besuchen oder verbringen den Tag mit den unterschiedlichsten Menschen. Und es ist ziemlich, also ich fand es super belastend, ehrlich gesagt, diese Doku, weil da geht es darum, dass zum Beispiel Männer eine sehr geringe Lebenserwartung haben in Russland, also sehr früh sterben und häufige Todesursachen unter anderem Alkohol sind. Und die sagen halt so ein bisschen oder ergründen das damit, dass das vielleicht auch mit dieser sehr krass traditionellen Vorstellung zu tun hat, dass Männer quasi, ne, so dieses, das Familienoberhaupt sind, sie sind diejenigen, die arbeiten müssen und keine Ahnung was, und die Frauen sind die zu Hause bleiben und eben alles andere auffangen und die komplette Hausarbeit natürlich machen und so weiter. Darüber sprechen wir ja vielleicht später auch nochmal. Und die haben ja auch zum Beispiel voll das große Problem mit so Gewalt in Beziehungen. Ich habe dann zum Beispiel auch gehört, ich kenne das nicht, vielleicht kennst du das, es gibt anscheinend auch so ein voll problematisches Sprichwort, so von wegen, wer liebt, der schlägt oder wer schlägt, der liebt oder so. So nach dem Motto, dass das okay ist, Gewalt hinzunehmen, wenn man in so einer Beziehung ist. Und wow, war diese Doku krass. Also das ist schon, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, in was für Umfeldern vielleicht Leute groß werden dort und ne, mit welchen Verständnissen sie aufwachsen. Und das erklärt mir dann vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar oder so. Ne? Also die haben sie da die ganze Zeit, die haben da den Frauen in der Doku die ganze Zeit gesagt, man hat es richtig gehört, wie das so die Eltern oder der Mann oder keine Ahnung was gesagt hat, so dass die Frau sich unterordnen muss und dafür sorgen muss, dass die Ehe halt einfach bleibt und so. Aber dass ganz oft die Realität ist, dass Frauen mit den Kindern alleine gelassen werden und so.
Und es ist ja immer noch ein Riesentabuthema, wenn eine Person sich oder eine Frau sich scheiden lässt zum Beispiel oder sich trennt. Das wird gar nicht gern gesehen. Und
apropos,
immer noch
genau,
ein Tabu,
diese gemischte Beziehungen, voll spannend, da gibt es auch eine kleine Stelle, wo es darum geht, dadurch, also es ist nämlich so, dass dadurch, dass die Männer so früh sterben, es mehr Frauen gibt als Männer in Russland. Dementsprechend haben Frauen voll den Druck, früh sich Männer zu suchen, so. Und Männer haben so ein bisschen die Wahl, Das ist ja so ein bisschen dann das, was passiert. Und deswegen möchten die natürlich auch zum Beispiel Familien oder so auszeichnen, die viele Kinder haben, weil sie dem demografischen Wandel entgegenwirken und so. Und viele wandern auch zum Beispiel aus, um einen Partner zu suchen, also viele Frauen, weil es eben nicht so viele oder weniger gibt in Russland. Und auch ganz oft nach China und so und an die Grenzregionen, einfach wegen der geografischen Nähe. Und da kam dann auch, gibt's auch so einen spannenden Teil darüber, dass halt so gemischte Paare sehr selten sind und viele rassistische Vorurteile auch einfach immer begegnen in Russland. Aber das quasi so ein bisschen in diese Richtung geht. Das habe ich zum Beispiel auch so noch nie vorher gesehen oder auch so gehört. Und da ging es darum, dass es ein bisschen geprägt ist natürlich von der Sowjet-Ära, die Gesellschaft natürlich damals, wo sie halt sehr konservativ war und sehr prüde. Und dass das daher halt noch so ein bisschen, ja, so übrig geblieben ist. Das wird da ganz gut gezeigt, finde ich. Also falls euch das interessiert, verlinken wir euch das auf jeden Fall mal in die Shownotes.
Ja, das, was du gesagt hast eben gerade, Mann steht an oberster Stelle und die Frau muss sich um ihn kümmern. Beziehungsweise ich habe Sprüche gehört, die in solche Richtung gehen, von meiner Tante vor allem.
Krass, echt?
Ja, als ich sie eben auch besucht habe in Russland und wir haben damals über meinen Freund gesprochen, das waren so ein paar Tage, kurz bevor wir wieder zurück nach Deutschland geflogen sind, also sie wollte mir so ein paar Tipps mit auf den Weg geben für meine Beziehung, hatte ich das Gefühl, und das war wirklich ein sehr, sehr, ja, es war sehr unangenehmer Monolog, den sie gehalten hat, nach dem Motto, er ist ein guter Mann. Du musst immer für ihn da sein, dich um ihn kümmern, damit er glücklich ist und zufrieden ist. Sei also eine gute Freundin. Sei da. Ne? Männer wollen das, dass man sich um sie kümmert und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Und ich saß nur da am Tisch. Krass. Ich weiß es noch. Ich weiß es noch ganz genau, wie sie mir das gesagt hat. Und ich war nur so, was geht hier eigentlich gerade ab? Welcome to Patriarchat. Also einer Welt, in der der Mann the one and only ist. Mhm. Also, dass man füreinander da sein soll, ist mir schon klar in einer Beziehung. Ist eine Grundlage vielleicht für eine gute Beziehung, füreinander da zu sein. Aber das, was sie gesagt hat, impliziert ja auch, dass eine Frau in einer Beziehung oder generell immer hinter einem Mann steht und nicht vor ihm oder mit ihm, ne, an einem Strang zieht.
Genau, ja, genau.
Und das ist so das Problematische. Also dieses, der Mann ist quasi der Chef. Die Frau ist irgendwie seine Assistentin und kümmert sich immer darum, dass es dem Chef gut geht. Ne? So ist das ja gemeint. Ja. Ich finde es nur halt extrem schade, dass sie wahrscheinlich das genau meiner Cousine vermittelt, also ihrer Tochter.
Ja.
Und ja, meine Cousine, ich habe natürlich jetzt auch nicht unglaublich viel Kontakt dahin und ich weiß jetzt auch nicht, wie so der Alltag von ihr aussieht, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass viel da echt von der Mutter bestimmt wird und das, was sie gesagt hat, so lebt sie das auch irgendwie, obwohl sie eigentlich auch ihren eigenen Kopf hat und super clevere Frau ist und alles. Es ist halt trotzdem das, was die Eltern sagen, das prägt halt einfach total.
Boah, denkst du manchmal so, ich glaube, wir hatten das irgendwie schon mal, diese Frage, aber in solchen Momenten denke ich immer wieder daran zurück, was es wohl mit mir gemacht hätte, in so einer Gesellschaft aufzuwachsen. Weißt du, also wo man genau das, was du gerade jetzt beschrieben hast, wirklich immer hört und so, ob man da irgendwann halt sagt, irgendwie, nee, keinen Bock da mitzumachen, oder ob man das einfach dann wirklich verinnerlicht und so auf eine Art wahrscheinlich ja schon, ne? Also sonst würde man das ja wahrscheinlich nicht so lange ertragen, sonst hätten sie man ja nicht wahrscheinlich so diese Probleme mit der Gewalt oder so in Beziehungen, was die ja ganz krass haben. Und ich finde es verrückt, was es so ausgemacht hat, dann auszuwandern und jetzt mit so dieser Distanz da drauf zu schauen. Weißt du, was ich meine?
Ich habe da auch eine Doku geguckt, ich glaube von Arte, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube auch so Frauen bei einem Wettbewerb suchen sich einen Mann in Russland. Es gibt da so eine Show, da gibt es immer so einen Showmaster, der bringt Paare zusammen. Ich versuche mal auch einen Link dazu zu finden, ist wirklich ganz spannend. Da wird auch eben gezeigt, sehr, sehr viele, 50, 100 Frauen sitzen im Saal und ein Mann sagt ihnen, wie sie den perfekten Mann finden, weil sie ja so in Anführungszeichen frustriert sind in ihrem Leben. Die haben eben in dieser Doku aber auch eine andere Perspektive gezeigt von einer Frau, die internationale irgendwie Kontakte hat und sehr vernetzt ist und die hat ein ganz anderes denken, sie geht arbeiten, der Mann sitzt ihr öfter zu Hause und sie verdient das Geld. Also es gibt in Russland auch schon diese anderen Frauen, die da sich komplett abkoppeln von diesem Patriarchat, von dieser Denke.
Absolut,
von
absolut.
Dem, was die Eltern einem beigebracht haben. Vor allem, weil wenn diese auch, Show ja. oder sowas im Fernsehen gezeigt wird, okay, ist ja auch so ein bisschen wie Bachelorette, ne? Fällt mir gerade ein.
Ja, sowas, stimmt, ja, ein bisschen auf eine verdrehte Art schon, ja.
Eine verdrehte Art, ja. Ja, das ist halt, ich glaube, in unserer Gesellschaft, sowohl in Russland als auch in Deutschland, immer noch so, dass man unter Druck gesetzt wird, den Mann zu finden und für ihn da zu sein. So, ne? Es ist,
also zumindest würde das so ein bisschen erklären, woher diese Kommentare manchmal kommen, so, ne? wenn das so von der Familie kommt. Ich bin irgendwie jetzt, wo ich das auch so höre, echt froh, dass es bei mir nicht so war. Kann mir aber vorstellen, dass das dann voll kompliziert alles ist, wenn man zum Beispiel dann ja auch die Feste zusammen feiern möchte, ne? Also wenn man dann den Freund ja vielleicht auch mitnehmen möchte oder so, dass man da dann auch irgendwie versucht, so ein gemeinsames Ding zu finden, womit alle irgendwie okay oder cool sind oder so. Was man vielleicht ja jetzt auch gerade noch erwähnen kann, wenn wir jetzt schon so bei Dokus und so sind. Es gibt eine ganz spannende Reportage von Follow Me Reports, für die arbeite ich ja ab und zu auch mal, das ist ja bei Funk. Und die haben quasi das mit Glauben auch nochmal genauer sich angeschaut. Also das Video heißt Christlich-Muslimisch verliebt. Und da geht es um einen, der Sero, der türkische Wurzeln hat und muslimisch erzogen wurde, und die Verlobte, die eben aus einer christlichen Familie kommt, die deutsch ist und so, beide religiös sind, und irgendwie schaffen die das so voll, ihr Ding zu machen und so, und das ist total sweet. Und ich finde, solche Videos zeigen dann immer ganz gut, dass es eigentlich voll schön ist und voll bereichernd, wenn man irgendwie so unterschiedliche Aspekte hat, die man dann so zusammenführt. Sie haben zum Beispiel dann auch am Ende sowas gesagt, wie dass das Kind, wenn sie dann irgendwann mal eins haben, alle Feste mitmacht erstmal und dann irgendwann entscheiden kann. Das finde ich auch irgendwie ganz witzig, weil es dann so Zuckerfest, Ostern, Weihnachten, einfach 1000 Feste, 1000 Geschenke und so hat. Das finde ich ja irgendwie ganz cool. In dem Sinne. Ich wollte nur mal sagen, weil ich finde, so Glauben ist ja vielleicht auch nochmal so was ganz anderes, ne? Ist ja vielleicht auch nochmal so eine Hürde mehr oder so nochmal ein Reibungspunkt mehr, den man da vielleicht zusammen überbrücken muss.
Absolut. Aber ich kann auch nachvollziehen, was Ari bezüglich der Sprache und Kultur gesagt hat, dass Eltern irgendwie Angst haben, dass das verloren geht, wenn man jetzt eben nur mit jemandem abhängt, der nicht die Kultur der Eltern hat, weil ich würde behaupten, ich will jetzt nichts meinen Eltern irgendwie an den Hals hängen, aber ich würde behaupten, ihnen ist es schon wichtig, dass mein Freund auch ein bisschen Russisch kann. Ja, ich glaube, da gibt es eben diese Angst, dass die Sprache verloren geht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir unsere Muttersprache verlernen. Und dann ist aber auch, also da habe ich auch schon hier und da mal gehört, ja, wenn du Kinder hast, du wirst mit denen doch auf Russisch reden, oder? Und ich so mega überfordert mit der Frage, weiß ich nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich muss mal schauen, wenn es soweit ist.
Ja, ne, auch krass, so darüber nachzudenken, dass man einem Menschen eine Sprache beibringt, die man selbst halt nicht so gut kann mehr, ne? Die man selbst halt einfach nicht mehr perfekt kann. Also ich könnte das auf keinen Fall machen und ich würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich würde trotzdem wollen, dass es vielleicht irgendwie, ja, voll die schwierige Frage, vielleicht trotzdem noch halt, wie du sagst, ne, irgendwie weiterlebt, aber das kann man ja auch machen, ohne das dem Kind vielleicht so beizubringen. Man kann ja dann das Kind auf eine Schule schicken, auf eine Sprachschule, auf der wir alle waren,
ja,
die ausländischen Kids,
stimmt,
die
ne?
diese komischen, Privatschulen oder so, diese Nachhilfeschulen mitmachen mussten.
Ja, ich frage mich auch, wie das so ist. Also, wenn man ein Kind hat, redet man mit dem Kind auf Russisch und dann redet der Partner zum Beispiel auf Deutsch, und also ist es nicht,
ja
doch, sowas funktioniert, ne?
Stimmt, natürlich funktioniert das, natürlich.
Ja, aber ich frage mich, wie das so im Alltag wirklich in Realität funktioniert.
Eine Sache, die ich weiß,
ist das Kind nicht komplett verwirrt? Naja, keine Ahnung.
Eine Sache, die ich weiß, ist, dass Kinder wirklich sehr schnell Sprachen aufschnappen. Also wenn man es im Kindesalter macht, ist es, glaube ich, relativ cool so. Aber ja, ich verstehe natürlich so dieses Ding von, ja, halt vielleicht dieses Gefühl von Angst oder Verlieren der Identität schon natürlich auch.
Ja, ich auch, voll. Vor allem, ich meine, wenn man, du hast vorhin auch Religion angesprochen, da sind ja auch noch andere bestimmte Traditionen, religiöse Traditionen dabei, die Eltern ihr Leben lang gelebt und gepflegt haben und auch den Kindern weitergegeben haben. Und wenn man dann an so einem Punkt ist im Leben, an dem man merkt, oh nee, meine Tochter, da wird jetzt eine Grenze gesetzt, vielleicht zu dieser Kultur und das, was wir ihr beigebracht haben, existiert vielleicht nicht mehr in ihrem Kopf, dann ist es schon, glaube ich, für die Eltern sehr schmerzvoll und das kann man auch voll nachvollziehen.
Ja, aber ich finde auch, man kann das ja auch zu einem gewissen Teil gar nicht aufhalten. Also sagen wir mal, ne, man wandert in ein anderes Land aus, so. Und dann ist man hier in einem, in der Stadt oder was auch immer, wo man so viele unterschiedliche Kulturen hat, so. Das ist auch irgendwie fast voll, also normal, dass man da jemanden trifft, der nicht genau dieselben Background hat wie du selbst. Und ja, das ist ja eigentlich fast nicht zu vermeiden. Also geht man wie, also versucht man dann wirklich alles dafür zu tun, dass das dann genauso ist, wie man das möchte, dass seine Traditionen genau in dieser Bubble vielleicht, oder ich weiß nicht, Bubble in dieser Familie weiterleben und nichts da dazwischen kommt. Oder sagt man halt, hey, das ist doch jetzt eigentlich voll spannend. Wie wäre es so, wenn du deinen Teil einbringst und wir bringen unseren Teil und wir machen halt was Neues draus irgendwie.
Ja, das ja, ist, das so ist mein, irgendwie jedem mein selbst Gedanke. Überlassen, ne?
Genau,
wie er voll. Oder es sie ist das auch, entscheidet.
Das ist so mein Gedanke, wo ich sage, ey, ist doch eigentlich voll schön, voll bereichernd, wenn man sagt, so, man macht das, aber natürlich kann das jeder und soll das auch jeder und wird das auch jeder für sich immer selbst entscheiden. Ich finde es halt krass, weil man natürlich sehr viel auf die Eltern gibt und die Meinung und ja, da geht es ja dann einfach wirklich so, wie ich mal ganz am Anfang schon direkt erzählt habe, über so mega ernste Zukunftsfragen und die betreffen dann ganz oft ja auch die Familie und so und deswegen mischen die sich da natürlich auch irgendwie gerne ein. Mhm. Ja, schon ein sehr spannendes Thema. Kompliziert und spannend.
Wir haben was gefunden, was wir auch in diesem Zuge euch erzählen wollten. Und zwar, da geht es um die russlanddeutsche Community. Es gibt einen Instagram-Account von Sabrinka's World. Heißt es so? Sabrinka's World, auf jeden Fall irgendwie sowas. Und sie hat ein ganz, ganz kurzes Reel gepostet, wie Russlanddeutsche untereinander daten.
Wie heißt du mit Nachnamen? Esau. Und woher kommt ihr?
Aus Pavlodar in Kasachstan.
Mama!
Alo!
Kennt ihr eine Familie Esau?
Das war in dem Dorf neben euch, ja genau.
Ihr wart zusammen im Lager? Oma, Freundin, Verwandt?
Ich find's so witzig, am Ende steht noch auf dem Bildschirm Pipiez, also so nach dem Motto, alles vorbei. So.
Pipiez?
Pipiez. Die Pipiez, weißt du nicht? Kennst du das nicht?
Also so...
Wabschir pipiert, sagt man so, wenn so, oh mein Gott, alles vorbei, so. Alles am...
Ach so, ja, oder so, oh, Katastrophe, pipiert. Oder...
Ja, Katastrophe, Chaos. Ich weiß Chaos, gar nicht, wie man ja. das richtig übersetzt.
Ja, stimmt, irgendwie sowas.
Ja, das ja, fand ich witzig. Das trifft es halt ganz gut so. Das hat sie am Ende noch reingeschrieben, finde ich. Ja. Musste man noch erklären.
Ja, ich glaube, dazu muss man vielleicht die Geschichte der Russlanddeutschen auch so ein bisschen verstehen. Und ich würde sagen, in Folge 18, da könnt ihr dann nochmal reinhören, da reden wir genau drüber.
Aber ich finde es witzig, die Kommentare, da gibt es dann so also echt viel Zuspruch. Also die Leute schreiben so, ja, so ging es mir auch, als ich meinen Ex kennengelernt habe und wir über unsere Verwandtschaft gesprochen haben. Es kam raus, dass von uns beide die Verwandtschaft aus Karaganda in Kasachstan war. Und er Verwandte mit meinem Nachnamen hatte und ich Verwandte mit seinem Nachnamen in meiner Verwandtschaft. Und wir beide dann so, okay, sollten wir verwandt sein, will ich mit dir nichts zu tun haben. Ich meine, es ist zwar der Ex, aber sie sagt, Gott sei Dank haben wir sich nach den ganzen Recherchen die Sachen nicht bestätigt, diese Thesen. Also es ist
aber dass man
anscheinend
sich
ein ernstzunehmendes
macht,
Problem.
Ne?
Ja, witzig, ja. Irgendwie auch.
Das ist echt witzig. Ja. Wo wir jetzt schon im Nietz waren, die nächste perfekte, krasse Überleitung.
Bleiben wir im Nietz.
Bleiben wir im Nietz, beim Nietz-Talk. Ja, und da haben wir was auf TikTok entdeckt. Wir entdecken, merke ich in dieser Folge, sehr viel.
Ja,
TikTok
voll.
Und Instagram und anderen Streaming-Dienstplattformen. Naja, so ist es im Jahr 2023. Und zwar haben wir was, jetzt lach nicht, Valeria.
So ist es im Jahr 2023. Wir sind alle auf TikTok und Instagram und YouTube.
Ich musste gerade überlegen, haben wir das schon 2023? Ja, das haben wir. Okay. Ja. Also, wir haben was gesehen auf TikTok und zwar von Margarita Wiig ich weiß leider nicht, wie das ausgesprochen wird. Diese Person, sie kommt aus Belarus, lebt aber in den USA, spricht also in ihren TikToks auf Englisch, ist ziemlich groß auf TikTok und spricht halt über Traditionen aus Belarus, über ja, Familien, Geschichten aus Belarus, über ja, irgendwelche belarussischen Klamotten, Styles und wie sie denken und so weiter. Also ganz, ganz witzig. Verlinken wir euch auch. Oh Gott, das wären sehr viele Verlinkungen, Valeria. Mhm. Und sie, dieses TikTok spiele ich jetzt nicht vor, weil es ist wirklich sehr kurz. Sie sagt, you're Slavic, you must cook so well. Also sie sagt das nicht, sondern man kann es, oh, guck mal, ich finde TikToks kann man manchmal richtig schlecht in einem Podcast erklären. Also, sagen wir mal, da steht oben.
Versuch's nochmal.
Also, es steht POV, you are Slavic, you must cook so well. Also es ist eine Behauptung von jemandem, du hast slawische Wurzeln, du musst richtig gut kochen. Das ist so die Behauptung. Und sie macht so, reduce your expectations to zero. Also, kurzer Sound, sie sagt, sorry, aber ne, keine Erwartungen, ich koche nicht, so nach dem Motto, ich koche einfach nicht, obwohl ich, obwohl ich aus Belarus komme. Mhm. Kennst du auch solche Situationen, dass man dich fragt, ob du mit russischen Wurzeln richtig gut kochen kannst, Valeria?
Boah, ehrlich gesagt, ich glaube, ich persönlich nicht, also, wobei, bei mir ist vielleicht auch das Ding, ich koche gar nicht. Also ich koche wirklich, ich
gar, nicht.
Ich kann es nicht so gut und ich habe zum Glück jemanden, der das echt gut kann. So.
Aber und warte mal, was heißt denn gar nicht kochen? Machst du denn nicht mal, was machst du nicht mal, was, weiß nicht, Reis mit Gemüse oder so? Kannst du das?
Also das Ding ist, ich könnte wahrscheinlich schon, ich kann ein Rezept wahrscheinlich schon folgen, also, aber ich brauche es dann auch als Rezept. Kennst du so Leute, die schmeißen einfach Sachen in eine Pfanne und dann machen die ein bisschen Gewürze rein und dann improvisieren die irgendwas zusammen? So bin ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe so nicht dieses Gefühl für Gerichte und Rezepte und so. Right? Ich finde das voll krass, wenn man das kann.
Aber nach dem Rezept ganz lange Zeit, kannst du, ne?
Ja, das mittlerweile. Das war eine Weile echt schlecht. Also da, ich glaube, im Studium hatte ich wirklich meine Probleme. Da habe ich nämlich, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas kochen müssen zu Hause. Das wurde mir nicht beigebracht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Aber mir wurde das null beigebracht. Meine Mama kann sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker kochen. Hat aber speziell zu mir gesagt, als ich mal gefragt habe, so nach dem Motto, soll ich dir eigentlich mal helfen oder so? Soll ich irgendwas machen? Und dann hat sie nur gesagt, nee, du hast noch dein ganzes Leben lang, dass du kochen kannst und so. Deswegen brauchst du das jetzt erstmal nicht machen. Und aber sie hat gemeint zu mir dann,
der Olivier, den du auf Partys immer hast, wer macht den? Ja.
Mittlerweile ich zusammen mit meinem Partner. Okay. Also es ist, aber nach dem Rezept meiner Mama.
Musst du das jetzt wissen, weil sonst, weiß ich nicht. Ich dachte, du machst den irgendwie immer, weil du den von deiner Mama übernommen hast quasi.
Ja, nach dem Rezept meiner Mama irgendwann, halt erst später. Okay. Aber also währenddessen, ich habe jetzt nie Olivier gemacht, während ich zu Hause war, weil da hat sie ihn ja gemacht. Da habe ich höchstens mal beim Kartoffelschälen geholfen, weil es so viele Kartoffeln waren. Das war es aber auch schon und das konnte ich auch überhaupt nicht. Also habe ich es einfach irgendwann gelassen. Und es war okay. Und dann, als ich dann irgendwann alleine gelebt habe, hatte ich so voll das Problem, weil ich halt nichts konnte. Und dann haben mich so diese tiefgefrorenen Fertiggerichte so über Wasser gehalten, weil die konnte ich dann kurz irgendwo anbraten und das war okay. Aber das war's. Ich habe mich nur von Fertiggerichten ernährt oder habe irgendwie einfach nur so Brot gemacht. Und höchstens, ich glaube, das Einzige, was ich kann, ist ein Spiegelei. Das kann ich gut, hat man mir gesagt. Meine Spiegeleier sind richtig gut. So.
Oh, und that's geil. It.
Nee, sie hat mir wirklich gesagt, so, das würde sie mir jetzt einfach ungern beibringen, weil sie glaubt, ich werde eh mein ganzes Leben lang kochen. Und dann hat sie mir irgendwie jetzt heute auch im Gespräch gesagt, naja, und im Endeffekt, was ist, wenn du jetzt im Endeffekt jemanden bekommen hast, der das selbst kann? So, dann hättest du es ja umsonst gelernt. Also nicht ganz, ne? So umsonst ist es nicht. Ich werde überleben, wenn ich alleine irgendwo bin. Aber ich sag mal so, mache ich es gerne? Nee. Wenn ich es muss, mache ich es. Aber ich mache es nicht gern. Und deswegen, ja, kenne ich dieses Klischee auch nicht so, aber ich kenne das so ein bisschen, dass man dann schon so ein bisschen überrascht ist, wenn ich sage, dass es bei uns halt genau andersrum ist, dass quasi ich nicht koche, aber er schon. Und dann so, okay, krass. Und ich denke mir so, ist es so krass, ist es so schlimm? Ich finde es eigentlich so, okay, er kann halt kochen und ich nicht. Das ist doch einfach so, wie es dann Sinn macht, oder nicht? Ist doch voll okay. Ja. Aber ja, bei dir?
Also, das war so, dass mir schon einige Gerichte beigebracht wurden. Einfach, weil ich immer irgendwie in der Küche rumstand und auch zugeguckt habe und habe einfach gesehen, was meistens eigentlich meine Mama gemacht hat. Zum Beispiel Vinaigrette, dieser Salat mit roter Beete, weiß ich noch, hat sie super oft gemacht. Olivier zu festen und Vatruschka, so ein Dessert, so ein Kuchen mit, ich glaube, das ist Streuselkuchen-mäßig, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich alles so irgendwie mitbekommen, weil ich da, wie gesagt, rumstand. Aber ich habe auch mitbekommen, wie mein Vater gekocht hat. Zwar gab es dann immer das Gleiche, so, der hat eine Rindfleischsuppe gemacht. Er hat mal, weiß ich nicht, Würstchen mit Kartoffelpüree oder sowas gemacht. Er hat auch schon einige Sachen hier und da gemacht. Also für mich war es auch normal, dass ein Mann am Herd steht und was kocht und dass die Kinder davon was essen. Mhm. Aber meiner Mutter waren es eher vielfältigere Gerichte. Und die hat sie mir schon beigebracht. Und ich fand es auch irgendwie wichtig für mich selbst, das mitzunehmen, weil es irgendwie zu meiner Kultur und zu meiner Identität halt dazugehört. Mhm. Ich wollte es dass sie mir das beibringt, damit ich später eben zu Hause, zu Festen, zu Silvester, zu Geburtstagen sagen kann, hey, guck mal, ich habe Olivier gemacht, ich habe Schuba gemacht und das ist etwas Typisches aus meiner Kultur. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und
das kam bei mir auch erst, genau, das verstehe ich voll, das kam bei mir halt erst voll spät. Erst als ich dann so, als es dann so auf so, keine Ahnung, jeder bringt mal was auf eine Party mit, dann habe ich dann irgendwann so gedacht, ja gut, eigentlich wäre es doch mal ganz cool, irgendwie diesen Olivier mitzubringen. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt und ich fand das so voll witzig, weil ich habe dann halt meine Mom gefragt und wenn meine Mutter mir eine Sprachnachricht macht, wo sie dann super lang erklärt, weil sie kocht dann nach Gefühl und es ist dann immer sehr schwer, dieses nach diesem Gefühl zu kochen, was ich halt nicht habe, was sie offensichtlich hat. Oder auch ihr Gefühl zu entziffern auf ein Rezept, weil ich arbeite mit Rezepten und sie halt nicht. Und egal, hat irgendwie funktioniert. Ich habe dieses eine Rezept dann halt mir so runtergeschrieben und gesagt, okay, das ist es jetzt so. Und meine deutschen Freunde lieben diesen Salat so sehr, dass sogar die eine mich danach gefragt hat, ob ich ihr dieses Rezept weitergeben könnte. Sie würde das super gerne bei ihrer Hochzeit auch irgendwie bei dem Empfang oder so anbieten, weil das war, sie fand das so lecker und ich war dann so voll schön, dass man das so irgendwie weitergeben konnte, auch an andere Leute oder so und es denen so nahe bringen konnte, weil keiner von denen kannte das vorher in irgendeiner
Form. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das liegt auch daran, niemand kennt diese Gerichte, die wenigsten kennen diese Gerichte und sind so überrascht, dass russische Küche oder osteuropäische Küche wirklich wahnsinnig gut schmecken kann und dass das so vielfältig ist. Apropos osteuropäische Küche.
Ja.
Du hast mir mal ein Buch geschenkt.
Ja, genau. Vor ein paar Monaten. Das wollte ich nämlich fragen, ob du mittlerweile dann auch schon das ein oder andere Gericht daraus gemacht hast.
Also.
Hast du es da?
Ich hab's hier bei mir am Tisch liegen. Kochen wie in Osteuropa steht hier und da sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Gerichte dabei. Immer wenn ich da durchblätter, denke ich mir, boah, also sieht das gut aus. Und ja, und dann ist so, ja, das weiß ich noch damals, habe ich irgendwie in einem Café gegessen und das, ach ja, das hat irgendwie meine Oma gemacht oder irgendwie sowas.
Schön.
Ich habe da richtig schöne Erinnerungen dran und dann stehen da immer so verschiedene Erklärungen und Geschichte zu dem Gericht. Das ist ja alles nicht russisch, sondern teilweise aus Polen, aus Belarus, aus Georgien, aus Bulgarien und halt osteuropäisch. Und nein, ich habe leider noch nichts davon gekocht, weil ich habe erstmal dich ein bisschen ausgelacht am Anfang, aber ich koche auch eigentlich sehr selten selbst. Ja, ich weiß, aber ich kann trotzdem, also wenn ich zu Hause bin, mir halt selbst irgendwie was so zusammen. Bei mir ist es halt zu Hause, wenn ich koche, dann ist es praktisch oft. Also damit ich, das ist schon ganz, ich mache jetzt zu Hause nicht jeden Tag leckere Gerichte oder sowas, sondern es ist, ich mache eigentlich immer das Gleiche, ich mache immer Curry. Einfach Reis mit Gemüse und manchmal.
Reis mit Scheiß nennt sich das. Reis mit Scheiß nennt sich das.
Hab ich noch nie gehört.
Echt nicht?
Ja, genau.
Reis, nee. Reis mit Scheiß. Das ist einfach Reis mit irgendwas halt.
So, nee.
Was gerade cool. da ist.
Wolf Markov, Reis mit Scheiß. Was ja, kommt genau. als nächstes bei uns mit dem Reim? Na, jedenfalls, ja, und also, ja.
Das hat dich jetzt aus dem Konzept gebracht.
Genau, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Naja, jedenfalls, ich das koche, weiß ich nicht, nur, also wenn ich mal größer koche, dann, wenn Freunde eingeladen sind und ich sie wirklich zum Kochen eingeladen, zum Essen eingeladen habe, zum Kochen eingeladen habe. Komm drüber, lass uns mal gemeinsam kochen.
Das machen
kochen.
Leute.
Hier ist mein Herd.
Ja, das stimmt. Machen Leute.
Stimmt, gemeinsam kochen. Ups.
Ja, du sagst es wie so, als wäre das so ein absurdes Konzept. Hallo Leute, lasst uns zusammen kochen, hier ist mein Herd.
So, ja, stimmt, völlig, das ist ja was ganz Normales. Ja. Ja, siehst du, da
das haben wir doch auch schon mal gemacht, oder nicht?
Ja, hast du nicht aber das spricht so mein russisches dabei? Gen aus mir. Alles muss schon fertig sein auf dem Tisch, wenn die Gäste kommen.
Ja, okay. Ja,
das ist so das, was ich auch mitgenommen habe. Aber ja, also ich werde auf jeden Fall was aus diesem wunderschönen Buch was kochen. Am besten mit dir. Ich hoffe, du hilfst mir.
Ja, siehst du, wir kochen mal. Zusammen. Du kommst, du zeigst mir mal dein Herd. Hallo.
Ja.
Hallo, willkommen, hier ist mein Herd. Machen wir was. Das machen wir mal.
Genau. Aber ich kenne also kenn halt auch die. Ja.
Ich wollte aber fragen, kennst du denn die Vorurteile? Hast du denn schon mal gehört, so dieses, hey, du kannst du bestimmt voll gut kochen, weil du kommst aus Russland?
Ja, vor allem echt? Von Männern habe ich das gehört.
Ach so, ja. Okay,
und da dreht sich bei mir auch so einiges im Magen um.
Ja.
Und ich frage mich, warum ich das eigentlich sollte. Und dann muss ich auch immer relativ lange ausholen bei solchen Gesprächen, weil ich mag das nicht, so kurz zu sagen, nee, ich koche wenig und wenn, dann halt die Gerichte, die mir dann doch beigebracht wurden bei Festen. Aber warum stellst du mir eigentlich diese Frage? Weil einem Mann würdest du die Frage wahrscheinlich, einem russischen Mann würdest du wahrscheinlich diese Frage nicht stellen. Weißt du, es ist ja immer so ein Unterton dabei. Und das nervt mich schon ein bisschen.
Es ist halt voll das Klischee-Denken. Ne? Es hat ja voll auch sowas mit dieser sehr traditionellen Rolle der Frau, auch im Haushalt und so zu tun. Und auch etwas, was ja wahrscheinlich in Russland oder vielleicht auch früher, ne, in der Sowjetunion ganz viel gelebt wurde, bestimmt auch immer noch in vielen Teilen gelebt wird. Aber ja, es ist halt irgendwie krass, weil das natürlich nicht immer und überall so ist und halt immer alle Menschen über einen Kamm zu scheren, ist immer so ein bisschen schädlich. Also ich habe dann auch so einen Artikel gesehen, den kann ich euch auch verlinken, damit unsere Shownotes-Liste einfach unendlich lang wird. Das ist eine Seite, Ostklick heißt sie, die beschäftigen sich mit russlanddeutscher und postsowjetischer Perspektive, wie sie selbst schreiben. Und dann unter anderem über so Sachen wie so das Klischeebild der osteuropäischen Frau, in Anführungszeichen. Aber so nach dem Motto, die gibt es halt nicht. Es gibt nicht die eine osteuropäische Frau, so slawische Frau oder so, weil es ist ja unheimlich. Das sind ja viele Länder mit unterschiedlichen, super unterschiedlichen Geschichten und also alles davon super individuelle Erfahrungen. Und dass das, wenn man so dieses Stereotyp hat, so in Serien und Politik und so und im Alltag, dass das schon dazu beiträgt, dass auch Frauen diskriminiert oder auch objektifiziert werden, steht da. Und das ist vielleicht mal so eine Frage wie, du kommst aus Russland, du kannst safe gut kochen, aber manchmal ist es dann halt auch total verletzend oder kann auch mal in so eine Beleidigung überschlagen und so, ne? Also das ist schon, glaube ich, gar nicht so ohne, so irgendwie das die ganze Zeit dann so zu hören oder in dieses Bild geschoben zu werden, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, absolut. Ja, das ist ja eben dieses sich erklären müssen, warum man vielleicht doch nicht kocht und die anderen Klischees, die dann rausgeholt werden. Oder es entsteht ja auch ein bestimmtes Bild einer osteuropäischen Frau, wenn man schon alleine sagt, ich komme aus Polen oder ich komme aus Belarus. Ja. Ne? Also dann, das ist ja, man muss ja eben mit diesen Stigmen brechen und das schafft man eben, indem man, darüber spricht und ein bisschen aufklärt. Ich glaube, wenn ihr das nächste Mal irgendwie darauf angesprochen werdet, könnt ihr ja auch die Person aufklären, warum die Frage nicht so cool ist. So kommen wir weiter.
Ja, ich glaube auch, Ich glaube auch so, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht war das so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, vielleicht habe ich auch irgendwann so ein bisschen so dieses, ich wollte nicht so diese typische, ja, Hausfrau irgendwie sein, weil, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht so gefühlt und habe mich vielleicht deswegen dann auch so voll von diesem Kochen irgendwie so, nee, ist nicht meins. Ich koche nicht, ich will das nicht kennen und so. Aber jetzt so mit bisschen vielleicht auch Abstand und je mehr ich dann auch irgendwie alleine war und auch kochen musste, hatte ich auch dann teilweise schon auch Spaß, muss ich sagen. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon besser geworden, aber in meinem Kopf bin ich halt immer noch so die, die es eigentlich gar nicht kann und am liebsten gar nicht würde und so. Weil ich halt einfach nicht dieses Bild...
Nicht in eine enge Ecke gedrängt werden willst. Ja,
ich finde es halt, irgendwie... Ja, warum irgendwie? Also wenn man halt da mega Bock drauf hat und da voll Spaß hat und das auch voll kann und so, okay, aber nur irgendwie die komplette, die ganze Kochensituation, Einkaufssituation, Haushaltssituation zu schmeißen, wenn man eine Frau ist, ist halt, ja, ne, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, diese komplette Care-Arbeit. I don't know, jetzt habe ich voll das Fass aufgemacht, vielleicht muss ich das auch
Ja, aber meine Eltern haben beide auch sehr viel zum Beispiel gearbeitet. Meine Mutter hat richtig viel gearbeitet, genauso wie mein Vater. Und meine Großeltern haben zum Beispiel auch immer gearbeitet. Also ich hatte nie eine Hausfrau zum Beispiel bei mir in der Familie. Zumindest mit denen ich so sehr nah war. Und deswegen habe ich dieses Bild auch nie so gesehen. Und das ist ja auch dieses, es hängt natürlich davon ab, was du in deiner Familie siehst und von wem du geprägt bist. Und manchmal ist es ja vollkommen in Ordnung, auch so geprägt zu werden. Und ich kenne so viele Menschen, die kochen lieben und Hausfrau sein lieben. Und es ist die größte Bereicherung Absolut. Für sie und das, was sie vom Leben wollen. Und ich finde es schön. Ich finde halt alle, also ich glaube, alle Perspektiven sind schön, aber eben das Hausfrauen Bild typisch aus Osteuropa ist so das, was am meisten mit Klischee behaftet ist. Und deswegen,
aber deswegen,
darüber reden, ja.
Ich möchte auch nur noch mal sagen, so, es ist ja nichts verkehrt daran zu fragen, ob jemand kochen kann. Das ist ja die normalste Frage der Welt. Wir alle müssen irgendwie essen. Es ist ja vielleicht spannend zu verstehen, ob jemand das kann oder nicht. Was halt es ein bisschen schwierig macht, ist, wenn man das mit der Nationalität verbindet, finde ich persönlich. Man kann fragen, kannst du ein russisches Gericht kochen? Das finde ich ist okay, weil, oder nicht? Irgendwie finde ich das als Frage, wenn mich das jemand so fragt, kannst du ein russisches Gericht? Dann kann ich dir das sagen, ob ich das kann oder nicht. Aber zu sagen, du bist so und so, dann kannst du doch das und das. Das ist halt das, wo es dann so ein bisschen schwierig wird, wenn man dann die Leute in so einen Topf schmeißt.
Ja, und eine Freundin von uns, die kennst du auch, die hat libanesische Wurzeln und die hat ja auch mal eine Geschichte erzählt. Als sie in einer WG gewohnt hat mit einem Typen, der von ihr erwartet hat, dass sie jeden Tag für ihn was kocht. Einfach so.
Ja, das war auch krass. Das ist halt, womit das ist wir wieder so bei so unterschiedlichen Rollenverständnissen zwischen unterschiedlichen Kulturen sind. Ne? Mhm. Also was auch immer man halt mitbekommt von der Familie oder so, das verinnerlicht man, das trägt man vielleicht weiter, das erwartet man vielleicht von jemand anderem. In der WG finde ich es halt völlig absurd, weil, also das ist dann halt ein bisschen
Die kannte
so
ja die Person gar nicht gut, ne?
Ja, das ist halt das kommt vielleicht nochmal was anderes, aber genau, um vielleicht nochmal, bevor wir vielleicht zum Abschluss bei der Potsdamer der Woche kommen, nochmal ein kleines Teasing auf ein Video, was ich gesehen habe von
Noch ein Video in unseren Shownotes. Ich weiß nicht, ob wir so viel Platz haben, aber okay, hau raus.
Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich es da, also ihr könnt es auch suchen, Datteltäter-Video, da geht es auch um interkulturelle Paare, so heißt das tatsächlich. Was denkt meine Familie über sie oder über ihn? Und ich fand am Ende voll schön, was ihre Vorschläge waren, wie man damit umgeht, weil es wurden halt unterschiedliche Paare befragt, die eben unterschiedliche Kulturen, Nationen, keine Ahnung was haben. Und sie haben zum Beispiel gesagt, erst versuchen, dann Stress haben. Also nicht quasi schon stressen, bevor man es nicht richtig probiert hat. Und eben sowas wie, wenn du was nicht weißt, sprech es an, Kommunikation ist voll wichtig. Und mach nicht nur etwas, weil du denkst, dass es bei den anderen gut ankommt, so. Das fand ich voll gut. Und zum Schluss noch, lass der anderen Person Zeit. Das fand ich irgendwie ganz cool, so um an die Hand zu geben, so was macht man denn jetzt, wenn man mit einer anderen Person vielleicht datet und so und gar nicht weiß, so über was müssen wir, wie sollen wir und so. Also ich fand diese Vorschläge oder diese Ratschläge ganz, ganz süß. Vielleicht helfen wir irgendwem irgendwas.
Absolut, ja. Und bei der Potscha der Woche, da möchten wir eine Nachricht vorlesen. Ebenfalls von Ari, die uns dieses Dating-Thema, dieses große Thema vorgeschlagen hat, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Denn Ari hat wirklich auch nochmal was ganz, ganz Schönes geschrieben, was auch so ein bisschen all unsere Probleme, die wir zum Beispiel auch in Sachen Dating, Beziehungen, Zukunftsfragen haben, zusammenfasst, weil das etwas ist, was alle Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie betrifft. Also, sie schreibt, ich wollte euch einfach nur kurz stellvertretend sagen, dass ich euren Podcast wirklich super finde. Genau deshalb, weil ihr solche Probleme, die Migra-Kids nun mal haben, sichtbar macht. Ich finde es beruhigend zu wissen, dass man nicht alleine damit ist. Was ich auch schön finde, ist, dass man nicht mal die gleichen Wurzeln haben muss als Migra-Kind, um einander zu verstehen, sondern man kann sich unabhängig von der ursprünglichen Herkunft mit den Problemen und Sorgen untereinander zumindest ein wenig identifizieren und fühlt sich dadurch weniger alleine. Und sie schreibt, ich denke gerade für junge Leute, die in einem sehr deutschen Umfeld aufwachsen, ist das sehr viel wert. Und ja, und da geht ja so ein bisschen einem das Herz auf, ne, glaube ich, bei uns beiden, wenn wir sowas lesen, wenn Hörerinnen und Hörer uns solche Nachrichten schreiben und sagen, also sie mit iranischen Wurzeln ja, die nichts mit diesem russischsprachigen Umfeld zu tun hat, dass sie sich trotzdem angesprochen fühlt. Das ist so schön zu lesen.
Deswegen sage ich ja, interkultureller Podcast
hier. Interkultureller Podcast, ja.
Voll. Nicht nur interkulturelle Beziehung, interkultureller Podcast. Vielen Dank an Ari für diesen mega Vorschlag für die Folge. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht den ein oder anderen Gedanken mitnehmen. Wenn ihr sagt, ey, habe ich gar nicht so mitbekommen oder beziehungsweise bei mir war es ganz anders oder ich habe eine coole Geschichte, die ihr hören müsst oder hey, ich habe ein Meme, das ihr sehen müsst, dann schreibt uns das bitte. Diettemädchen@dasding.de oder auf Instagram per DM. Wir freuen uns immer sehr und vielleicht ist auch schon euer Thema das nächste Thema unserer Folge.
Das hast du jetzt irgendwie so, ja, geheimnisvoll gesagt. Vielleicht, ja. Vielleicht seid ihr schon ganz bald in Spanien mit uns.
Teil davon. Ihr habt's verstanden.
Genau, nächstes Mal begrüßen wir euch mit Hallo bei Nette Mädchen, dem interkulturellen Podcast. Freut euch schon mal drauf.
Finde ich gut.
Und ja, für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und bis in zwei Wochen. Dabei.
Paka, paka.
Все хорошего. Dabei. Paka. Paka. Dabei. Paka, paka. Paka, paka.